Freiheit. Ich habe lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunde.
Hallo. Heute wollen wir über MILFs versus DILFs nennen. Wir haben es immer Father I Like to Fuck genannt, aber es heißt Daddy oder Dad.
DILFs.
Ja, Dad I Like to Fuck. Daddy I Like to Fuck klingt ganz komisch. Aber Dad I Like to Fuck klingt auch komisch.
Das klingt nach einem ganz miserablen Pornotitel.
Ja. Du warst ja jetzt erst auf einer Reise und hast so ein paar DILFs gesehen, ne?
Ja, daher kommt das Ganze. Ich war gerade im Urlaub und habe dort zwei Männer gesehen, die so Mitte 50 sein müssen. Und die haben den ganzen Tag, also nochmal vorweg, der Urlaub hat sich so gestaltet, das ist ein Bauernhof oder so ein Bauernhof, jetzt ist es nur noch ein
Kommerzielle Anlage, um Kinder glücklich zu machen.
Genau, da gibt's ein Trampolin und Schaukeln und so eine Spielscheune und Pferde. Natürlich gibt's dort Pferde und mit denen kann man morgens und abends reiten. Das ist total spannend. Ich habe mich nach 3 Tagen zu Tode gelangweilt, aber den Kindern hat es mega gut gefallen.
Mussten die Pferde auch striegeln und so?
Ja, ja, na, das fängt schon so an, dass man dorthin geht morgens um 10.
Der Spaß ist mit Arbeit verbunden.
Klar. Eigentlich hält der Typ für Geld die Pferde und wir müssen zahlen.
Warum muss ich leider jedes Mal, wenn ich an Pferde denke, das ist so tief verankert bei mir. Ich hatte eine Freundin, die hat ihr Pferd immer mit der Wurzelbürste geschrubbt, also im Intimbereich. Das war ein Hengst und die hat eben immer mit der fucking Bürste einen runtergeholt.
Ja, du, wenn man diese mega langen, prächtigen Dinger von denen sieht, dann verstehe ich schon, warum der eine oder andere sich wünscht. Ich kann nicht leugnen, dass ich beeindruckt war, wenn die da mit irrigiertem Glied standen.
Ja, dann musst du aber auch das Körpergewicht von denen sehen. Ne? Ein Blauwal hat auch einen 3-Meter-Penis oder ein Elefant hat auch einen 1,80-Penis, aber die haben ja auch viel mehr Körpermasse.
Ja, aber die stehen ja direkt vor einem und sind ja nicht so hoch. Also ein hohes Pferd ist ja so hoch wie man
Stimmt,
selbst.
Da schleift die Kuppe fast auf den Boden. Ne?
Genau, so war es auch fast. Und was mich eigentlich am...
Hast du den dann angefasst?
Nein.
Das geht auch schon, stell dir mal vor. Ich wollte nur mal gucken, ob er schlaf ist.
Ich brauche keinen Strick. Ich fühle ihn so. Ich habe eine ganz besondere, spezielle Art Pferd. Ich bin der Pferdeflüsterer.
Ohne zu flüstern.
Was ich halt auch.
Ich möchte es mir kurz mal vorstellen. Du bist auf dieser Weide, auf diesem Kinderbauernhof und alle sind glücklich und man sieht so, wie du um die Ecke mit so einem Pony kommst und den am Penis führst. Und dein Kind sitzt so drauf. Und dann immer, wenn er nicht weiter will, so ein kurzes Ruckeln. Du kannst auch, um einfach, weil so groß ist so ein Pony jetzt nicht und wenn der einen kleinen Penis hat, dann musst du dich ja ein bisschen runterbeugen, gerade beim Zwerg-Shetland-Pony.
Ja.
Kannst du auch so einen Schnürsenkel noch vorne an die Kuppe binden, ja, wo du es dann führst. Mit.
Deren Eichel ist auch viel, viel stärker pilzförmig. Also bei denen ist es wirklich so, wenn die eine andere, was ist das denn, eine Stute begatten, dass auf jeden Fall das ganze Sperma rausgespült wird.
Ja, das ist dafür gemacht, ne? Also wenn wir uns angucken, ob wir für Polyamorie gemacht sind oder Monogamie, da müssten wir einen wichtigen Faktor dazu holen, wie viel ist unser Penis geformt.
Ja.
Und bei Gorillern, die haben so einen eher spitzen, sehr, sehr kleinen Penis im Verhältnis zur Körpergröße, der ist so 8 cm. Die haben nicht so eine fette Kuppe. Und bei Bonobos und Schimpansen haben die eine richtig fette Kuppe. Wenn du dir das Sexualverhalten anguckst, Gorilla, die leben ja in Harems, wo der Silberrücken die Weibchen begattet und gar nicht so viel Konkurrenz hat in der Begattung. Das wird über die körperliche Auseinandersetzung geregelt. Und bei Schimpansen und Bonobos, die leben ja in Verbänden, wo alle miteinander Sex haben und wo die auch bisexuell sind. Das heißt, der Penis oder der Lachs muss halt immer wieder von dem anderen das Sperma rausziehen. Und darum brauchst du diesen Pfropfen. Und wir als Menschen haben diesen Pfropfen ja auch.
Ja.
Darum würde es Sinn machen, den auch zu benutzen.
Ich frage mich gerade, wenn wir der Theorie glauben, dass wir von die gleichen Vorfahren haben wie die Affen und man dort Vergleiche ziehen könnte, dann wärst du wahrscheinlich eher das Bonobo-Äffchen. Und ich finde den Vergleich schon, ich wäre eher der Gorilla.
Auch was die Rückenbehaarung anbelangt.
Ja,
oder
vielleicht
was.
Auch das, aber dafür sehe ich dich von Weibchen zu Weibchen hüpfen.
Ich teile einfach lieber als du.
Sind die Bonobos auch die mit dem roten Arsch? Nee, das sind die Paviane. Nein, das
sind Paviane. Bonobos sind Zwergschimpansen.
Auf jeden Fall, was ich noch dazu diesen Pferden sagen wollte.
Oder? Mit diesen Pilzpenissen.
Genau. Ich habe da mal gefragt, wie diese Pferde eigentlich wie das funktioniert. Ne? Das sind ja alles Hengste. Ich dachte auch, das eine heißt Solitär und ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine Stute. Und dachte, hier ist wenigstens ein Weibchen dabei. Solitär ist aber leider ein Mann, obwohl ich das einen sehr weiblichen Namen finde. Und dann meinte sie, hier sind alles Hengste. Und ich so, ah, krass, weil die sich auch immer so ein bisschen, ja, nicht liebkost haben, aber die haben schon miteinander so mit den Mündern, das ist dann kein Küssen, aber so an einem Hals sich liebkost und so, wenn die sich länger nicht gesehen haben, wenn ein Teil auf der Weide stand und der andere.
Die begrüßt haben sie sich.
Sie begrüßt, genau. Alle Hengste werden, damit sie überhaupt in so einer Herde zusammenleben können, natürlich kastriert.
Dann sind sie übrigens Wallache und keine Hengste mehr.
Genau, dann sind sie Wallache und sind auch sehr genügsam. Und ich dachte, als ich dann dieses Pferd neben mir saß, was ja eigentlich so viel Energie hat und eigentlich irgendwann mal ein Wildpferd war und das sein Ursprung ist und eigentlich so viel Energie hätte, um auszubrechen.
Das ist wie ein Mensch in einer Reihenhaussiedlung, dachtest du.
Genau, das dachte ich. Nein, ohne Scheiß.
Sowas. Aber du hast nicht Reihenhaussiedlung.
Nein, ich aber genau, alle diese Hengste sind so gemächlich und entkräftigt und entmännlicht. Und sie meint auch,
das ist mal wieder Zeit wird für eine Folge Milfs versus Dilfs.
Die würden nämlich gar nicht funktionieren in so einem Stall, weil da würde ein Hengst, würde alle anderen Hengste so lange behaken, bis nur noch einer übrig ist. Und da es kein Weibchen gibt, würde er dann wahrscheinlich daran versterben, dass er alleine ist. Naja. Aber zu diesem Bauernhof und zu Dilfs. Während wir dort immer morgens und abends auf diese Reiterkurse gegangen sind, waren diese beiden Dilfs nie dabei. Die habe ich immer nur am Tage, morgens ging das los, gesehen, wie sie. Erstens haben sie im Zelt geschlafen, das war dieser Hof war eine Mischung.
Natürlich, ein richtiger Dilf schläft doch nicht in einem Apartment.
Genau, oder so. Und auch nicht in einem Wohnwagen, was man hätte auch machen können. Nein, die haben im Zelt geschlafen.
Oder im Tarp, das ist nur so eine Plane über deinem Schlafsack.
Und morgens sehe ich schon auf der Wiese, wie sie dort Frühsport machen, so richtig auf Liegestütze.
Einfach nur, um anderen schlechte Laune zu machen, besonders den Milz.
Ja, und die waren auch sehr durchtrainiert.
Wie alt waren die so?
Ich würde sagen, so Anfang, Mitte 50.
Und wie jung waren ihre Kinder?
So 14, 15, 16. Mhm. Und der eine war auch ohne Frau da und der andere mit Frau. Und
aber ging schon so weit, dass der eine die Freundin von seiner Tochter eingeladen hat, also, um auf dieser Reise dabei zu sein?
Nein.
Okay. War kein Pervert.
Nein. Aber wie gesagt, es startete mit diesem ausgiebigen Schlechte-Laune-Frühsport. Ich dachte auch so, wow, ich könnte ja auch was machen, aber ich hatte dann keinen Bock. Und ging dann weiter in... Die liefen auch immer oberkörperfrei rum.
Nein.
Doch.
Warum das denn?
Und in Badeshorts. Ja, weil es wahrscheinlich warm war.
Aber einfach auch, um zu zeigen, wo der Hammer hängt, was möglich ist.
Auch mit Anfang 50 kann man braun gebrannt, ledernd und Sixpack haben. Hatten sie beide.
Beide hatten Sixpack?
Ja, der eine war so ein bisschen hagerer, ein bisschen dünnerer, aber so ledernd kräftig. Und der andere war so ein bisschen dicker. Und kennst du es, wenn die so einen Bauchansatz haben und trotzdem sich das Sixpack außen abbildet?
Ja, ja. Hatte ich gestern erst beim Sport
gesehen.
Ja. So, ich nenne sie immer ein bisschen liebevoll Speckpumper. Sind sie nicht wirklich, weil alles auch Muskeln sind.
Ja, das ist eine andere Art von der Anatomie. Das ist
die Aber die haben auf jeden Fall mehr Probleme, ein Sixpack zu kriegen, als jemand, der schlank ist. Richtig schlank.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen.
Steckt mehr Arbeit drin.
Ja, deswegen habe ich keins.
Hattest du jemals ein Sixpack?
Ja, als ich mal so eine Phase hatte, wo ich fast magersüchtig war.
Okay, das zählt nicht. Magersucht-Sixpack zählt nicht. Das ist kein Training-Sixpack, das ist ein Kotz-Sixpack, also wenn es mit Bulimie gepaart ist.
Dieser Tag dieser beiden Dilfs ging dann auch entsprechend weiter. Die haben dann diese Kindertrampoline auch benutzt, um dort weiter Sport zu machen. Haben auf diesen Kindertrampoline da keine Saltos gemacht, aber ich weiß nicht, irgendwelche komischen Übungen. Der eine hat auch, glaube ich, mal sowas wie Qigong gemacht, so auf der Wiese. Die Kinder übrigens von denen, das fand ich ziemlich dreist, die haben bei diesen Reiterrunden mitgemacht und die Pferde mussten ja immer geführt werden von Erwachsenen. Und natürlich wurden die Kinder von den Dilfs nicht geführt. Die hatten ja andere Sachen, die wichtiger waren. Das heißt, irgendwelche anderen Eltern mussten dann diese 14-jährigen Kinder Pferde führen.
Was?
Ich habe mich da geweigert. Ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. Die rufen mal deinen Vater, habe ich einmal gesagt. Wo ist denn dein Papa?
Weil du morgens keinen Bock hattest, Sport zu machen, kommst du so übers Hintertürchen rein. Wo ist denn dein Papa? Der macht doch sicherlich gerade oberkörperfrei Sport.
Soll der dich doch führen?
Naja, und hat er das überhaupt jemals in deinem Leben getan? War er für dich da oder war er zu sehr mit seinem Körper beschäftigt?
Und seinen Hobbys.
Das hast du dann gesagt, ne?
Das habe ich gesagt. Der Tag ging dann aber familienfreundlich weiter. Also der nächste Step war dann, dass sie eine Fahrradtour gemacht haben mit gut ausgestatteten Mountainbikes. Auch die Kinder hatten gute Mountainbikes und die eine Frau auch. Und dann waren die erstmal weg für die nächsten 4-5 Stunden und machten mir keine schlechte Laune mehr.
Doch, als sie braun gebrannt und verschwitzt wieder kam, aber mit einem Lächeln.
Genau, sie kam dann braun gebrannt und verschwitzt wieder. Der Abend war dann geprägt von der nächsten Reiterrunde, wo sie dann selber auch mitgeritten sind. Also sie haben sich dann die Pferde, nachdem die vorbei war, geliehen und sind selber geritten.
Also ich möchte das ganz kurz mal zusammenfassen.
Es ist aber noch nicht ganz zu Ende, es kommt noch eine Sache on top.
Bitte.
Der letzte Akt des Abends war, nachdem die Kinder versorgt waren, was auch immer, sind die beiden mit langen...
Haben sie sich verstanden? Also kannten die sich beide?
Ja, die gehörten zusammen. Das war, die waren da zusammen im Urlaub.
Dilf-Daddies,
das war Dilf-Urlaub. Und sind in Angelhosen gekommen mit Angeln und sind dann noch zusätzlich...
Fliegenfischen, nicht normales Angeln.
Na, ich weiß es nicht, aber auch das war sehr männlich, weil sie sich den Traktor ausgeliehen haben von dem Bauern, der da wahrscheinlich noch arbeitete, haben auf diesen Traktor männlich ihr Schlauchboot gehievt und sind dann mit ihren Angeln und diesem Traktor losgefahren zum Angelsee und kamen dann erst im Dunkeln um 23 Uhr wieder. Um am nächsten Morgen wieder
um 5 Uhr aufzustehen
und das Prozedere von
null anzufangen. Activity-Dilfs. Hattest du das Gefühl, dass die Kinder bald zu kurz kamen oder konnten die sich gut selbst beschäftigen?
Sie konnten sich gut selbst beschäftigen. Die waren ja auch schon älter. Mit 14, 15 ist das, glaube ich, auch gar nicht mehr so. Oder vielleicht waren sie auch 12, ich weiß nicht genau. Und die haben ja auch mit den Kindern diese Ausflüge unternommen. Also es war ja auch ein Aktivurlaub für die Kinder. Also die haben ja diese Fahrradtouren sehr lange unternommen.
Ich will jetzt hier meinen Sport machen, du kommst gefälligst mit.
Und den einen Abend war auch, glaube ich, waren zwei der Söhne, es waren zwei Söhne und eine Tochter, waren auch mit beim Angeln. Also die haben die schon integriert, aber natürlich war es wichtig, dass auch sie ihre Freizeit hatten.
Und in ihre Tätigkeiten. Ich finde, ja, da genau. Gibt es immer einen ganz großen Unterschied. Integrierst du deine Kinder in die Sachen, die du gerne machst?
Genau.
Wie ich das jetzt bald bei Lilla machen werde, beim Wakeboarden.
Ja.
Oder beim Surfen. Also Lilla greift meine Hobbys an.
Genau, steht
in
dann,
Vorstellung.
Wird die dann vorne festgetaped mit Sekundenkleber oder wie läuft es auf dem Surfbrett?
Auf dem Surfbrett, das habe ich mir noch nicht so richtig überlegt, aber auf dem Wakeboard werde ich sie auf jeden Fall auf den Arm nehmen erstmal. Ja, ich weiß. Mit deinen Fahrfähigkeiten würde ich das auch nicht machen, aber...
Let's do it. Darf ich dabei sein?
Du kannst das Boot fahren.
Ja, sehr gerne.
Ja, wir müssen erstmal langsam starten, dass sie nicht so viel Angst hat.
Wie wäre es denn, wenn wir mit der Banane starten? Das ist doch viel, viel besser.
Ja gut, wir können mit der Banane sie langsam darauf gewöhnen und dann fangen wir an mit Surfen hinterm Boot und dann fangen wir an mit Wakeboarden. Bei Surfen kannst du noch relativ langsam machen, aber das Wakeboarden, da musst du dann halt relativ schnell fahren.
Ja, mit 3,5 finde ich es auch ein gutes Einstiegshalter.
Sie ist jetzt ja noch keine 3,5.
Deswegen habe ich es gesagt. Okay. Mit Marie sind wir letztes Jahr...
Du darfst als Bootfahrer dabei sein und nicht als mein pädagogischer Ratgeber.
Wir sind letztes Jahr mit Marie, da war sie nämlich auch 3,5, Banane gefahren und noch ein Kumpel mit seiner Tochter, die auch genauso alt war und die Mädchen hinten drauf, die hatten mega Spaß. Dann ist es die Banane,
umgekippt.
Wie es kommen muss, umgekippt und ich weiß noch wie das abgelaufen ist, weil die Marie ist komplett untergetaucht und ich habe so schnell, ich konnte Marie nach oben gestugt, auch sie hatte eine Schwimmweste an, aber trotzdem wollte ich so schnell wie möglich, dass sie aus dem Wasser kommt. Und da war das erstmal vorbei. Die hatten trotzdem Spaß, sie würden es auch wieder machen, aber das hat erstmal an Erfahrungen gereicht. Deswegen war ich bin gerne dabei sein, wenn du das erste Mal trocken auf dem Wakeboard mit dir unterwegs bist. Aber dein Punkt, dass...
Das könntest du auch gar nicht ertragen, ne? Dass ich so richtig so eine Wakeboard-Beziehung mit meiner Tochter aufbaue?
Nee, doch, ich will ja auch eine. Also ich will auch, dass meine Kinder diesen Sport machen und auch surfen irgendwann. Aber ich glaube, dass es man nicht mit 3,5 anfangen muss. Deswegen, ich würde es gern sehen.
2,5.
Ich habe ja noch ein kleines Kind.
Daran kannst du dann auch experimentieren.
Genau, wenn ich sehe, dass es bei dir gut funktioniert, dann würde ich es dann auch machen.
Okay.
Aber du hast einen guten Punkt genannt, nämlich diesen Urlaub, den man sich selber vorstellt, so ein Aktivurlaub, dass man den ja eigentlich auch mit seinen Kindern machen kann. Und mit meiner Freundin ist auch eine kleine Diskussion ausgebrochen, weil ich natürlich gesagt habe, so ich habe so ein bisschen schlechte Laune, wenn ich die sehe. Und eigentlich würde ich auch gerne mehr Aktionen haben im Urlaub und nicht so einen langweiligen Rumhängurlaub, obwohl die letzten Male ja sehr schön waren. Aber diesmal war ich irgendwie so getrieben.
Das Leben ist hier nicht mehr für dich, das ist für unsere Kinder.
Und sie hat was sehr Gutes gesagt. Sie meinte, das ist ja gar kein Problem. Wir müssen uns dafür nur aktiv entscheiden und die Kinder dann auch mit in diesen Aktivurlaub mit integrieren. Dass wir halt sagen, wir machen Fahrradurlaube gemeinsam oder wir fahren mit dem Wohnmobil oder wir machen Ausflüge, die halt aktiver sich gestalten. Also das Thema war gar nicht, dass sie das Problem ist, sondern ich selber, der ja eigentlich immer faul ist. Und wenn er so eine Situation sieht, dann sagt, ja, ich will auch und dann so motiviert ist, aber das dann nicht in die Tat umsetzt, es scheitert auf jeden Fall nicht an meiner Freundin, sondern eigentlich an dem eigenen, also an mir, also an dem eigenen.
Sie hat wahnsinnig geschickt zurückgespielt und sie kennt dich mittlerweile so gut. Sie musste einfach nur sagen, das können wir total gerne machen, du musst einfach nur in die Aktivität gehen. Und in dem Moment wusstest du, dass diese Idee für dich gestorben ist. Und sie hat sich wahrscheinlich auch, als sie das gesagt hat, die Hände gerieben und gesagt, ich weiß schon, wie ich das mache. Finde ich super, die Idee. dann buch uns doch da mal ein, dass wir in so einen Aktivurlaub gehen. Meinst du, sie wäre tatsächlich am Start?
Ja.
Was ich tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, merke, ist, mit meiner Mutter habe ich viel mehr Sachen gemacht, die sich auf uns fokussiert haben als Kinder,
ja,
wo sie geguckt hat, was macht uns Spaß, was können wir da machen. Und bei meinem Vater war es tatsächlich immer ein Gemisch, aber auch ganz oft Sachen, die er gemacht hat, die ihm Spaß gemacht haben und die haben wir dann auch angefangen und gemerkt, ja, uns machen die auch Spaß.
Ja.
Was beides völlig in Ordnung ist, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich es in meiner Lebensrealität erlebt habe, dass der Vater für mich immer jemand war, der seine Sachen gemacht hat und mich dazugeholt hat, mhm, und meine Mutter eher zu meinen Sachen dazugekommen ist.
Ja, und so ähnlich ist es eigentlich bei uns auch. Und meine Eltern waren zufällig auch in dem Urlaub für ein, zwei Tage da. Die sind mit ihrem Wohnmobil vorbeigekommen. Und meine Mutter meinte dann auch zu mir, haben wir das früher auch gemacht? Ist ganz schön auf Kinder ausgerichtet, euer Urlaub hier. Und ich dachte so, ja. Und genau was du sagst, meine Eltern haben eher eine Mischform gewählt. Und wir wählen auch eine Mischform. Wir waren ja im Januar auch im Winterurlaub, den ja vor allem ich eigentlich machen will. Also ich will Snowboarden und natürlich meine Kinder da auch nach und nach mit reinbringen. Also dass Marie einen Skikurs gemacht hat und ich sie dann am letzten Tag mit ihr den Berg runterfahren konnte. Das hat mich sehr, sehr stolz gemacht und mir auch gesagt, ich möchte auch solche Urlaube mehr und mehr machen.
Nur das falsche Brett hatte sie unter den Füßen, meintest du?
Nee, ich glaube, für Kinder ist es am Anfang, ach, das kann jeder machen, wie er möchte, aber ich glaube, es ist für den schnelleren Erfolg sind Skier erstmal angenehmer.
Auf alle Fälle. Ja, weil es auch der natürlichen Bewegung viel mehr entspricht. Ja. Ich finde das immer so ziemlich erstaunlich, wenn man so ganz kleine Kinder mit dem Snowboard sieht.
Super.
Und die sehen immer so winzig aus, aber wenn du dir die dann genauer anguckst, sind die meistens schon 6, 7. Also es gibt ganz selten mal so 3- oder 4-Jährige auf dem Snowboard.
Ja.
Es gibt auch gar keine richtig geilen Snowboards für so kleine Kinder, weil die keine Kanten haben und so.
Ja, und demnach ist mein Ziel eigentlich in Zukunft Aktivurlaube zu machen. Also Mischform aus Urlauben, die mir Spaß machen, aber auch gut für meine Kinder sind. Also dieser Urlaub war definitiv komplett auf meine Kinder gemünzt.
Wow. Und damit machst du dich zu einem sehr attraktiven DILF. So, jetzt kommen wir mal zu den Punkten. MILF versus DILF. Und klar ist das aus dem individuellen Erleben herausgeboren.
Mhm.
Und man kann das unter keinen Umständen verallgemeinern.
Auf gar keinen Fall. Aber in diesem Urlaub gab es keine MILF.
Nee, tatsächlich nicht. Siehst du mehr MILFs oder mehr DILFs auf der Straße?
Mhm.
In dem Kontext, also da, wo du dich bewegst, vielleicht auch im Kindergarten, in der Schule, bald. Kennst du mehr MILFs oder mehr DILFs?
Puh, da gibt's eigentlich weder noch.
Du kennst keine einzige MILF?
Nicht so richtig, ne. Ne.
Keine eins? Wow.
Kennst du MILFs?
Na, ich würde sagen, meine Ex-Freundin ist eine MILF.
Das zählt nicht.
Warum nicht?
Das zählt, weil es nicht zählt.
Hä?
MILFs sind andere Frauen, mit denen du nichts zu tun hast, mit denen du kein Kind hast, die selber Kinder haben. Deine eigenen Kinder zählen da nicht. Wie simpel ist das denn? Bitte.
Sorry. Ich dachte, doch, ich kenne ein paar MILFs.
Vor allem steht MILFs für Mothers I Like to Fuck. Und das heißt, stimmt, in dem Moment würde deine Ex-Freundin wieder potenziell ins Gespräch kommen bei, ja, dir.
Also das stimmt. Ich würde MOLFs draus machen. Mothers, others like to fuck.
Die MOLF und der Dolf.
Nee, aber doch, ich kenne ein paar MILFs und ich würde auch sagen, dass ich ein paar DILFs kenne. Also meine eine Schwester ist auf jeden Fall eine MOLF. Und das erlebe ich ja, wie sie so angenommen wird von der Männerwelt oder von Einzelnen. Das ist auch ganz komisch, das zu sagen. Meine Schwester ist eine MOLF. Aber ich kenne auch ein paar DILFs, auf jeden Fall. Willst du dich selber als DILF bezeichnen?
An manchen Tagen ja, an manchen Tagen überhaupt nicht.
Also wenn du morgens so sonntags um 9 zum Bäcker läufst, dann nein?
Auf gar keinen Fall.
Würdest du sagen, an mehr Tagen bist du ein DILF oder an mehr Tagen bist du ein Dolf für alle? Ein DILF ist jemand auch, der sich selber als DILF sieht, aber alle sagen, ja, ich kann die Attraktivität sehen, aber nicht für mich.
Genau, ja, dann bin ich ein DILF an mehr Tagen.
Du bist mehr DILFig unterwegs als DILFig.
Und du, bist du ein DILF oder ein DOLF?
Also, du kennst ja mich und wie ich mich selber sehe, also bin ich auf jeden Fall an mehr Tagen.
Du bist ein Ilf, Dad findet da gar nicht statt.
I like to fuck myself. ja, ich würde sagen, auf jeden Fall an mehr Tagen Ilf als Dolph.
Wieso wir ja auch auf dieses Thema gekommen sind, ist, dass ich, wie gesagt, in diesem Urlaub diese beiden DILFs erlebt habe und mir generell aufgefallen ist, dass ich sowas, und ich habe jetzt schon mehrere Urlaube erlebt, in der Form noch nicht bei Frauen erlebt habe.
Was? Ist Frauen, so? Die unglaublich fit sind? Also ich habe eine ehemalige Affäre, die auch Unterwäschemodel war und die hat ein Kind gekriegt. Ich habe sie leider nicht wieder nackt gesehen.
Ich meine nicht Frauen, die fit sind. Auf jeden Fall, die gibt's. Aber so ein Frauen, die so einen Urlaub machen mit ihren Kindern, wo eigentlich der Fokus zu 80%
auf der eigenen Fitness
liegt. Auf dem eigenen Vergnügen und der eigenen Fitness liegt.
Wertest du das als positiv oder ist das eine Arschlochhandlung?
Nö, würde ich gar nicht werten. Ich wollte es einfach nur feststellen.
Wir treffen uns in einem Raum, wo es weder gut noch schlecht gibt.
Genau. Ich bin dann auch noch mit meinem eigenen Umgang konfrontiert worden, wie sehr ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, wie ich die Zeit verbringe, ob ich eigentlich mehr meine Bedürfnisse leben will oder ob ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen will. Und das ist immer so ein krasser Widerspruch, was mir jetzt auch wieder nach dem Urlaub im Alltag auffällt, dass ich einerseits total gerne mit meinen Kindern Zeit verbringe, aber dann, wenn mein Sohn morgens mit mir spielen will, ich nach 2 Minuten sage, nee, ich habe gar keinen Bock mehr Autos zu spielen, weil es extrem langweilig ist. Und dann immer wieder in diesem Widerspruch bin, auch bin nach diesem Urlaub, ob es nicht doch mehr Sinn machen würde und dieser Mischform, die du vorhin beschrieben hast, die dein Vater gemacht hat, für beide Parteien eigentlich das Beste ist. Nämlich, dass man einen Urlaub macht oder Unternehmungen macht, wo man selber das Gefühl hat, hey, ich habe hier Spaß, ich werde hier irgendwie angeregt, entweder körperlich oder geistig, dass ich mich ja fortbilde oder weiterbilde, weil wir irgendwo sind, wo es auch Eindrücke gibt, die mich irgendwie weiterbringen oder die mich interessieren. Und mehr davon wegzukommen, dass man wirklich ausschließlich Unternehmungen macht, die für die Kinder.
Ja, was sendet man seinen Kindern da auch für ein Signal?
Ja.
Sobald du Kinder hast, bist du kein Individuum mehr, sondern bist nur noch die Kinderbespaßungsmaschine. Das wäre auch nichts Positives, was man seinen Kindern da vorlebt. Und für mich ist es halt auch genau die Mischung. Mir macht Wakeboarden Spaß, Lilla muss Wakeboarden lernen.
Und ihr wird es dann wahrscheinlich auch Spaß machen. Ich meine, so bin ich.
Schon allein, wenn sie die Begeisterung in meinem Gesicht sieht, wenn sie das erste Mal auf dem Brett steht. Mhm. Ohne Leistungsdruck.
Natürlich.
Ohne Leistungsdruck, das Ganze.
Genau, das ist ja auch bei mir passiert. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich segel, weil er selber gesegelt ist.
Und dein Vater ist auch gesegelt?
Ja, ja, natürlich. Nur sonst, ich glaube, die meisten Sport.
Steffi Grafs Vater hat wahrscheinlich auch Tennis gespielt.
Ich vermute mal.
Lukas Podolskis Eltern, da hat die Mutter Handball gespielt und der Vater Fußball.
Ja.
Das hast du ganz oft in so Sportlerkarrieren.
Und meine Tochter reitet und will reiten, weil meine Freundin früher geritten ist. Also es ist.
Jetzt reitet sie nur noch auf die. Ja.
Es ist schon geprägt von dem, was die Eltern einem vorleben und es ist gar nicht so einfach, den intrinsischen Wunsch, den die Kinder vielleicht haben und irgendwann entwickeln, zu erkennen, weil der so stark geprägt ist von dem, was wir den Kindern vorleben.
Ja, total. Ich habe eine viel wichtigere Frage. Könntest du mit verschlossenen Augen, du hattest jetzt schon ein paar Reiterfreundinnen, sagen, wenn jemand auf dir drauf ist und dich reitet, wer hat Pferdesporterfahrung und wer nicht? Du dürftest es nicht sagen, wer auf dir drauf sitzt und du dürftest nur 3 Anweisungen machen. Und Schritt, Trab, Galopp. Tölt wollen wir auch noch
kurz. Also es ist erstaunlicherweise sind sehr viele meiner Ex-Freundinnen Reiterinnen gewesen, obwohl ich damit überhaupt nichts zu tun hatte. Und ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich glaube, das macht auch nicht so einen Unterschied. Meinst du, es macht einen krassen Unterschied?
Ich wollte es von dir wissen. Dann wäre es ja auch in dörflichen Regionen, wo die Frauen im Verhältnis viel mehr reiten, viel geiler oder viel blöder, ja, wie auch immer, als in städtischen Regionen. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube, in Sachen Ausdauer könnte es einen Unterschied machen.
Hm.
Also es gibt ja Frauen, die sitzen auf dir drauf und die zimmern einfach mal 20 Minuten durch.
Ja.
Also wo du dich denkst, ist das dein Fitness? Also machst du gerade Sport? Und dann gibt es halt Frauen, die so nach 3 Minuten so, ich kann nicht mehr. Okay.
Dann hören wir jetzt hier auf.
Muss man eigentlich knallhart durchziehen.
Ja.
Es gibt ja so echt wirklich so Frauen, die so ein bisschen in der Erwartungshaltung sind, dass man sich selber mal körperlich anstrengt beim Sex, aber sie selber keinen Bock dazu haben.
Ja, kenne ich auch.
Von dir selber oder von Frauen?
Nee, ich kenne es genau so. Dass,
ich kenne es aber beidseitig, dass ich manchmal auch keinen Bock
habe. Ja, man hat mal keinen Bock und natürlich ist es auch in Ordnung, aber diese Nehmerhaltung, und ich würde das jetzt auch so ein bisschen auf die Anatomie beziehen wollen, dass der Mann ja eher der Geber ist, der
gewagte These.
Ich weiß. Und deswegen hatte ich das auch schon öfters erlebt, dass Frauen dann in so einem Modus verfallen, ja, du machst hier Sport, ich bin hier nur da, um gut auszusehen.
Die Activity-Dills nehmen das dankbar an. Jede Möglichkeit, um die Route auszuwerfen. Ja, das ist Sport, ich mache gerade einen Unterarm-Plank und bimst dich dabei. Also voll gut.
Ja, voll gut.
Unterarmstütz schön und dann ab und zu noch was für den unteren Rücken machen und so ein bisschen reindippen.
Ja.
Richtig gut. Okay, dann lass uns mal die Liste komplettieren. Also, was ich, glaube ich, beiden Seiten zuschreiben muss, Dilfs versus Milfs, beide zeigen, dass sie gut oder manchmal auch schlecht mit Kindern umgehen können. Mhm. Und wenn sie gut mit Kindern umgehen können, ist das ein Pluspunkt für beide Seiten.
Ja.
Der sehr attraktiv wirkt. Gerade auf Menschen, die in einem Alter sind, wo sie sich dazu entscheiden, Kinder zu bekriegen. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass es in unserer Gesellschaft Frauen natürlicher zugeschrieben wird, mit Kindern gut umgehen zu können. Das sticht nicht so heraus. Ja. Also wenn du eine Frau bist und einfach ein total schönes Verhältnis mit deinem Kind hast, sticht das nicht so heraus, als wenn du ein Vater bist und ein sehr inniges, schönes Verhältnis mit deinem Kind lebst.
Ja, sehr unfair eigentlich.
Das ist mega unfair.
Von Frauen.
Es gibt tausend Sachen, die unfair sind für Frauen. Gib dir mal weibliche Verhütung. Ich finde, an der weiblichen Verhütung zeigt sich im Kern, wie unsere Gesellschaft noch funktioniert. Hm. Wie asozial ist das, dass sich ganz viele Frauen und damit auch zufrieden geben, verhüten mit der Pille. Mhm. Also, und alle sagen, ja, ist halt so.
Ja. Und keiner macht sich darüber Gedanken. Und es auch schon in der Pubertät bei den Mädchen eingepflanzt wird. Guck mal, jetzt kommt was, du gehst jetzt zum Frauenarzt.
Du musst dafür selber sorgen, der Mann hat damit nichts zu tun.
Und ab jetzt gibt's dann irgendwann die Pille. Also nicht mit der Pubertät, aber das ist da schon so. Also ich glaube, da kann man sich ja als junges Mädchen oder angehende junge Frau sehr schwer gegen erwehren, wenn Mama einem sagt, du guck mal, das haben wir immer so gemacht und ich habe das auch so gemacht.
Und der Frauenarzt.
Ja, und der Frauenarzt, genau. Und da steckt vielleicht auch Geld dahinter.
Maybe. Das ist unfair, ne, dass das so gesehen wird auf jeden Fall, dass der Mann so, wow, hat sein Kind auf dem Arm erträgt. Und bei der Frau so, es ist selbstverständlich, dass du diese Tüten trägst und dein Kind. Ja. Was denkst du dir eigentlich? Also, das finde ich ist aber beiden.
Und ich merke auch, wie ich mich da schwer erwehren kann. Auch ich glaube, dass es bei Männern attraktiver ist. Also ich kann für mich da keine Gleichstellung herstellen, auch wenn ich das müsste. Sobald ich einen Mann sehe, der mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn irgendwie über die Straße läuft, Hand in Hand, dann denke ich, guter Dad.
Cool. Ist sofort.
Respekt. Ne? Aber wenn eine Frau, dann denke ich so, ja, ist halt so.
Löst gar keinen Impuls in dir aus, ne? Ist eine Überreizung schon, weil du es schon so oft gesehen hast.
Nee, einfach, weil ich denke so, das gehört sich so. So erschreckend. Es ist auch meine Denke immer noch, ne? Also, eigentlich müsste es ja genau gleichwertig sein.
Pluspunkt für beide ist auch, dass beide gezeigt haben, dass sie reproduktionsfähig sind.
Ja, ist richtig.
Ja.
Beide sind Bonobos.
Ja, nein, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde, das macht was mit einer Frau, wenn sie einfach ein Kind gezeugt hat und du siehst, dass es gut funktioniert hat.
Mhm. Du übrigens, ich bin kastriert. Ein Kind hat mir gereicht.
Nur, ich habe letztens gerade mit jemandem geredet, der eine Vasektomie vorgenommen hatte.
Ja.
Der hat 3 Kinder von 2 Frauen und der meinte so, ja, war für mich dann erledigt. Peng. Ja. Knallhart entschieden. Oh, ich habe ihn dann beobachtet, ob sein Gesicht irgendwelche Zuckungen macht zu meinem Nachfragen und gar nichts. Gar nichts ist da passiert.
Natürlich nicht.
Ah gut, was willst du denn noch sagen? Ich bereue es schon jetzt. Aber da sind wir wieder bei männlicher und weiblicher Verhütung. Okay, ein Punkt, der glaube ich eher für den Mann ist, ein Mann feuert den Samen einfach nur ab und klar, manche Männer werden mitschwanger, aber der Körper hat für die meisten Frauen eine Zeichnung, wenn du ein Kind gekriegt hast. Ja. Und das ist einfach so. Also das, was ich bisher gesehen habe. Hm. Vielleicht ist meine Stichprobe noch nicht groß genug.
Ja, und da der Blick auch drauf, dass das, was sich dort verändert, was Negatives ist. Ja, also dass wir da auch so gestrickt sind, dass man den Idealen, den man vorher nachstrebt, ja, glatte Haut, keine Ahnung, bestimmte
große,
Straffheit.
Große, volle, stehende Brüste.
Genau, und dass dann danach, wenn sich das verändert, man vor allem davon ausgeht, in seiner Denke, das verändert sich jetzt ins Negative. Ne?
Ist das biologisch verankert oder gesellschaftlich geprägt?
Ja, das, genau darauf wollte ich hinaus, das weiß ich nämlich auch nicht. Also wäre das früher anders gewesen? Oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass es sozialisiert ist, dass es geprägt ist, dass es irgendwelche großen perversen Medienbosse gegeben hat, die gesagt haben,
da können wir Geld draus machen.
Nein, wir haben nur Bock, mit jungen Frauen zu bimsen.
Ja.
Und die dieses Bild geprägt haben. Nicht aus, jetzt müssen das alle machen, sondern aus ihrer, es reicht ja, wenn jemand an einer wichtigen Entscheiderposition sitzt und eine persönliche Präferenz hat und sagt, das sind die Frauen, die ich caste und nach vorne bringe, weil ich Bock habe, mit den Frauen Sex zu haben, zum Beispiel.
Ja.
Und dann lade ich mir nur die zum Casting ein und die schaffen es dann auch logischerweise, weil der wird ja nicht 20 junge Hüpfer zum Casting einladen und danach irgendwie eine alte Milf vor die Kamera schicken und sagen, ja, habe ich alle durchgetestet, du bist es letzten Endes. Man entscheidet ja immer nach den persönlichen Präferenzen.
Ja.
Also das wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, ja, ich wüsste jetzt, was gesellschaftlich am besten ist. So ein Regisseur, so ein Produzent entscheidet immer, was gefällt mir am besten. Oder wo habe ich meine Zuneigung und das mache ich denn? Deswegen finde ich diesen Prozess, dass nicht mehr ein Senderboss entscheidet, oh, du wirst es jetzt oder du bist gut und du bist nicht gut, sondern in ganz vielen Bereichen der Medien schon eine große Masse, ja, was cool ist und was nicht cool ist.
Der Konsument.
Der Konsument, der Hörer, die Hörerin, viel, viel geiler.
Ja.
Wenn sich daraus was entwickelt, dass nur 20-jährige vollbrüstige Frauen an die Oberfläche geraten, dann muss man sich fragen, ist der gesellschaftliche Prozess schon so weit fortgeschritten und so weit geprägt, dass nur noch das passiert, oder ist es wirklich was biologisch verankert ist?
Ja.
Aber der Punkt, würde ich fairerweise sagen, für mich persönlich geht eher an die Dilfs als an die Milfs.
Wie schön du das alles aufbereitet hast, um am Ende dann doch eine Punktverteilung stattfinden zu lassen.
Naja, was würdest du denn sagen?
Ich halte mich da raus aus diesem Punkt.
Dich, ey, du hast so klar, dass du dich da, du ekliger Mensch.
Ich habe, ich würde noch mal gern
zu... Du bist ein Lügner, bist du.
Ich würde noch mal gern
zu... Okay, ganz ehrlich, einfache Frage. Ich finde es krass schön zu sehen, dieses Geschenk von einer Frau zu bekommen, dass ich Vater sein darf, weil das macht einem eine Frau.
Mhm.
Du musst eine Frau einfach nur fragen nach der Schwangerschaft und ich finde, das ist in Ordnung. Ich meine, es entsteht sowas Schönes und das Leben ist meistens damit verbunden, dass es einen kleinen Wechsel gibt. Also, dass sich eine Sache verändert und dafür entsteht eine neue Sache, das ist der Lebensprozess. Wenn du die Frau fragen würdest, hättest du lieber die Figur vor deiner Schwangerschaft oder nach deiner Schwangerschaft? So einfach kann man das, finde ich, auch beantworten. Und wenn sie sagt, nach der Schwangerschaft, ist es okay. Und wenn sie, oder wenn die meisten Frauen sagen, ja, lieber vor der Schwangerschaft, dann würde ich sagen, geht die Tendenz dahin.
Okay.
Aber gut, wenn du mich fragen würdest, mit 60 oder so, hättest du lieber den Körper, als du 20 warst oder jetzt, dann würde ich auch sagen, jetzt.
Ich habe letztens zu dieser Frage, dass der Körper sich ja verbraucht mit einer...
Verbraucht? Wir haben gesagt, verändert.
So, verändert, ich habe verbraucht gesagt. Es gibt so einen YouTube-Kanal, den ich zurzeit sehr gern gucke, der bringt leider zu wenig Videos raus, der heißt All Gas, No Breaks. Und das ist so ein Typ, der auf irgendwelche extrem skurrilen Veranstaltungen in Amerika geht, irgendwelche Conventions und so, und die Leute halt interviewt. Ich habe letztens eins gesehen, wo er bei einem NASCAR-Rennen dabei war, was natürlich total Testosteron überladen ist. Aber da hat er einen gefragt, irgendwie, was, worauf sie sich am meisten freuen. Alle meinten halt, dass sie sich abends auf die Strip-Show freuen. Und der eine meinte, er findet die gar nicht so geil, weil er steht eher auf alte Brüste, auf ältere Frauen. Und der war so, keine Ahnung, Mitte 20. Er meinte, er findet junge Brüste, so knackige Brüste, langweilig, weil mit denen kann man nichts machen. Aber so längere, ältere, faltige Brüste, mit denen kann man rumspielen, die kann man hoch und runter werfen. Und der meinte das ernst. Also es war nicht so, dass es irgendwie ein Gag war, sondern der meinte das ernst. Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Also ich meine, natürlich ist mein Favorit auch ein anderer, aber auch dem der Veränderung kann man Positives zuschreiben. Und das ist das, was ich meinte vorhin. Also ist der Blick einfach auf negativ getrimmt, dass man sich sagt, ja, die Veränderung ist halt einfach negativ. Anstatt dass man sagt, nein, diese Veränderung passiert halt einfach objektiv.
Ohne das objektivieren zu wollen, aber ich stehe auch mehr auf Oldtimer als auf neue Autos. Oder auf altes Holz, was schon eine Geschichte hat, als auf ein neues.
Ja, komisch.
Und teilweise auch bei Lederschuhen finde ich es.
Also das ist ein schlimmer das ist ein schöner Vergleich.
Aber viele Ledersorten sehen viel geiler aus, wenn sie irgendwie ein Leben und eine Geschichte
haben. Ja, und wenn das so ist, müsste es ja eigentlich auch bei dem Körper von Menschen auch so sein. Und du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du irgendeinen alten männlichen, leider, Schauspieler siehst, der irgendwie so ein krass zerfurchtes Gesicht hat und eine ganze Lebensgeschichte da drin ist, oder so ein Segler oder so klassische Klischees, dann schreibt man dem auch ganz viel Positives zu, weil man sagt, wow, der hat die ganze Zeit in der Sonne verbracht, irgendwie auf dem Schiff, oder der hat sein Leben gelebt in der Form, und man sieht in seinem Gesicht, das hat so viel Charakter.
Das war ein richtiges Scheißleben.
Bei Männern wird es oft positiv bewertet, vor allem, und bei Frauen leider nicht.
Und jetzt nochmal die Frage, ist das was Gesellschaftliches oder was Biologisches? Und am besten, glaube ich, könnte man das erforschen, wenn man in indigene Kulturen geht und schaut, wen bewerten die denn als am attraktivsten?
Mhm.
Und das fände ich total spannend, das mal zu machen.
Ja.
Vielleicht wirst du ja mein Doktorvater.
Da habe ich übrigens letztens auch was gelesen, wenn du gerade von indigenen Kulturen erzählst. Und zwar gibt es so einen Stamm irgendwo im Urwald, wo die Männer, wenn sie mit Fleisch zurückkommen nach der Jagd, Sex haben dürfen mit den Frauen im Dorf. Und weil natürlich nicht alle Männer immer was gefangen haben, haben sich, das ist der Ursprung des Bro-Codes, haben sich die Männer vorher vor dem Dorf getroffen, das Fleisch gerecht aufgeteilt. Dann sind alle mit ihrem Fleisch ins Dorf, damit auch alle schön am Abend nicht
die Fleischpeitsche reinkriegen.
Genau.
Es gibt auch indigene Völker, die leben in einem Verband, wo keiner weiß, wer der Vater ist. Ne? Die leben zusammen und jeder schläft mal mit jedem und die leben dann halt auch so 2-3 Tage zusammen und dann wechselt sich das wieder und jeder übernimmt die Verantwortung für die Kinder in dieser Gemeinschaft.
Schön.
Eigentlich ganz geil. Total, ne? Und cool. Dann ist einer so dabei, wo du genau siehst, dass das Kind von ihm sein muss und der hat alle Frauen geschwängert und alle so, lalala, wir merken von nichts. Okay, Mills versus Dills. Ich glaube, ein Punkt an die Dills geht, weil Milfs in meiner Welt mehr eingespannt sind als Dills. Mit dem Ganzen, was Kinder mit sich bringen.
Mhm, ja, vor allem am Anfang.
Ja, auf jeden Fall.
Und da können sie sich auch nicht aussuchen, leider. Also ich kann ja nicht anfangen, mir Brüste wachsen zu lassen, wenn man entscheiden will. Wenn man die Kinder natürlich ernähren will, dann ist vor allem das erste halbe Jahr oder auch länger, die ersten 3 Jahre, ich halt schon sehr geprägt davon, dass die Frau sich vor allem um die Ernährung kümmert.
Okay, jetzt haben wir das Thema Ex-Partner. Beide können mitunter einen stressigen Ex-Partner an der Backe haben. Mhm. Glaubst du, es ist eher für Frauen relevant oder eher für Männer? Oder für beide gleich?
Ich glaube sogar, das ist für beide gleich. Ich glaube sogar, für die Männer ist das kann sogar schlimmer sein.
Ja?
Mhm, weil da immer das...
Der taucht ab, der Mann taucht einfach ab. Es gibt keine stressigen Ex-Partner, weil sie nicht vorhanden sind.
Ja, genau das meine ich. Also wenn der Mann nämlich in die Rolle gerät, dass er sagt, ich tauche hier ab, ich kümmere mich auch nicht um mein Kind, könnte das dazu führen, dass es eine Ex-Partnerin gibt, die immer mit diesem Kind halt dann ankommt, zu Recht. Aber dass das dazu führt, dass der Mann eigentlich so ein, hey, ich bin hier total locker, lässig, frei und bei mir gibt's keine Probleme, lernt jemand Neues kennen und dann kommt von hinten dann die Frau mit dem Kind und sagt, hey, du bist hier aber noch für jemand anders verantwortlich und dann in der Hinsicht Stress macht.
What?
Hm? Also aber gerade wenn...
Ganz ehrlich, bei einer Frau wäre es doch einfach so, in ganz vielen Fällen, dass sie mit dem Kind wohnt.
Genau.
Ich habe ja einige Freunde und Bekannte, die Kinder haben und getrennt sind. In 80% der Fälle ist es so,
ja,
dass die Kinder bei der Frau wohnen.
Ja.
Oder 90, würde ich so sagen. Hauptsächlich bei der Frau und der Vater ist einfach auch da, aber nicht zu gleichen Anteilen aufgeteilt.
Ja, okay, ich habe jetzt eher so in die Richtung gedacht, wer ja stresst mehr in der neuen Beziehung. Und
ich glaube, es sind auch tatsächlich im Verhältnis mehr die Männer, die es nicht aushalten, wenn denn die Ex-Partnerin einen neuen Partner hat und dann anfangen, wirklich so komische Sachen zu machen. Ich kenne es ja nicht von mir. Ich bin, also klar, für mich gibt es auch Regeln. Ne? Das musst du dich ja auch fragen. Wie sind meine Regeln? Sind die auch stressig? Ich habe ja immer gesagt, hey, sei dir sicher, wenn du einen neuen Partner hast und probier das ein paar Monate aus. Und erst dann, finde ich, sollte Lilla ihn kennenlernen, bevor es irgendwas Unstetiges ist, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Und ey, es gibt, glaube ich, einige Männer, die einfach mal den Geldhahn zudrehen, wenn irgendwas ihnen nicht passt. Was absolut asozial ist.
Ja.
Also wenn die irgendwie dazu verpflichtet sind, Unterhalt zu zahlen und sich dann entschieden haben, irgendwie über den Satz hinaus was zu zahlen und dann kommt ein anderer Mann ins Leben, dass sie sofort sagen, ja, dann könnt ihr das ja machen. Halt's Maul, ey. Zahl einfach weiter. Ganz ehrlich, nicht in der ersten Kennenlernwoche.
Nein.
Irgendwann, wenn die vielleicht jahrelang zusammen wohnen und es hat sich einfach was anderes ergeben und es ist für alle Parteien in Ordnung und dann kann man darüber reden, aber nicht so... mein Stolz ist jetzt verletzt, was ist das Einzige, was ich an Energie noch rausziehen kann? Mein Cash.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was nicht so selten passiert. Also ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass die Männer total generös waren und auf einmal hat sich da irgendwie was verändert. Die waren nicht mehr available Fuckmaterial und auf einmal so, ich drehe erstmal den Geldhahn zu. Das finde ich, ist wirklich das Niederträchtigste, was man machen kann. Es kann natürlich sein, dass sich das aus anderen Faktoren ergibt. Es gibt da sicherlich auch Ausnahmen. Aber eine Frau oder auch umgekehrt einen Mann zu erpressen, der Unterhalt bekommt und sagt, nee, du machst das nicht so, wie ich das möchte, finde ich krass.
Nee. Ja, es ist nicht so einfach zu beantworten. Sehr, sehr schwierig.
Habe ich das selber schon gemacht?
Na, bestimmt. ich würde auch, glaube ich, da keinem den Punkt geben. Weil ich's
beide können nervige, stressige Ex-Partner haben.
Ja.
Ist man denn in der Gesamtbewertung, wärst du jetzt für eine Frau attraktiver, wenn du noch keine Kinder hättest oder jetzt mit den Kindern?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube fast, ich bin mit Kindern attraktiver jetzt. Ganz komisch.
Warum?
Es ist auch wieder ein gesellschaftliches Bild, weil ich wieder den Männern mehr Attraktivität zuschreibe, wenn sie selber schon Väter sind.
Also, ja, er hat schon mal gezeigt, dass er es kann. Zwar partnerschaftlich nicht, aber zumindest, dass er das mit den Kindern einigermaßen hinkriegt.
Ja.
Und würdest du denn der Frau im Umkehrschluss zuschreiben, oh Mann, ey, auf was für einen Typen hat die sich eingelassen? Und beziehungsfähig ist sie auch nicht.
Nee, das würde ich nicht. Aber dieses, was wir vorhin gesagt haben, dieses gesellschaftliche Bild, dass der Mann eher derjenige ist, der dann frei ist und derjenige ist, dem die positiven Eigenschaften zugeschrieben werden, dass er halt Verantwortung übernehmen kann. Guck mal, er hat ein Kind gezeugt. Und die Frau, wenn jetzt wir das Szenario haben, dass ein Mann eine neue
Frau... Sie konnte den Mann einfach nicht halten.
Ja, oder da entsteht, glaube ich, eher das Gefühl, okay, jetzt hat die halt das Kind und der Mann ist ja irgendwie frei unterwegs und der kümmert sich ab und zu. Und das ist so verhaftet bei der Frau, dass die Frau diejenige ist, die auch das Kind zu 80%, würde ich jetzt einfach mal schätzen, nach einer Trennung das Kind behält, dass man, sobald es ins Kennenlernen geht mit neuen Partnern, immer die Frau eigentlich die Arschkarte hat, in Anführungszeichen. Also was würdest du denn sagen? Bist du mit Kindern attraktiver oder ohne Kinder?
Da ich ja nur eins habe, würde ich jetzt erstmal sagen, hält sich so ziemlich die Waage. Also ich bin attraktiver aus der Sicht, dass ich ein zufriedenerer Mensch geworden bin und weil ich keine Vorstellung mehr habe von meiner Zukunft. Ich habe keine Projektion mehr, der ich hinterherjage und irgendwann diese Projektion erreicht habe und eine neue Projektion habe und merke, dass diese Vorstellung vom Leben leer ist.
Ja.
Das ist das, glaube ich, was mich attraktiver macht, dass ich einfach viel gesettelter bin und viel lassender. Also wenn eine Frau keinen Bock hat, dann hat sie keinen Bock und wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Also dass es viel freier sein darf, das macht mich attraktiver. Was, glaube ich, für manche Frauen schwierig ist, wenn die sich so selber eine Projektion von ihrer Zukunft aufgebaut haben. Und bei den wenigsten Frauen spielt das Kind eines Mannes eine Rolle in so einer Projektion. Dass das für die Frauen natürlich unattraktiver ist, wenn die sich das ganz klassische Modell wünschen. Ich habe diesen Mann für mich alleine und nur für mich. Das wird es niemals wieder geben mit mir.
Ja.
Weil das ist immer was, wo ich meine Energie teilen muss. Das merke ich ja auch beim Daten.
Ja.
Also ich habe ganz oft die Situation, dass mich eine Frau fragt, was ich am Wochenende mache und ich schreibe zurück, arbeiten und mich mit meiner Tochter beschäftigen. Und wir sind nicht zu dritt unterwegs. Weil ich auch nicht zu dritt dann mache. Also ich mache ja nicht...
Das machst du auch nicht.
Nein. Ich mache ja nichts mit Frauen, mit denen ich was habe, zu dritt mit meiner Tochter. Das mache ich mit Frauen, mit denen ich ja eine Beziehung führe oder mit denen ich zumindest mich sehr lange date. Da würde ich schon machen, aber...
Wird sich das nochmal verändern? Also wenn deine Tochter älter wird, wirst du sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr diesen Schutzraum für das erste halbe Jahr aufmachen, sondern...
Den Schutzraum, den ich mir auch einbilde.
Ja, genau, das meine ich ja. Es reicht jetzt schon nach...
Wenn man einmal gebimst hat.
Ja, genau.
Weiß ich nicht.
Also, wie lang ist denn jetzt der Schutzraum, der aufgemacht wird? Hat den schon mal jemand durchbrechen dürfen?
Hat noch niemand durchgebrochen.
Es gibt also immer nur so ein Mysterium-Tochter irgendwo. Es werden Bilder gezeigt vielleicht mal, aber auch möglichst das nicht.
Doch, Bilder zeige ich schon mal. Weil
nach dem Sex oder vor dem Sex?
Alter, auch vor dem Sex, du Ekliger. Als Lockmittel, vor dem Sex. Guck mal, wie süß sie ist. Das könnte jetzt gleich entstehen.
Das ist mein Samen in der Praxis.
Genau, hier von der Theorie in die Praxis umgesetzt. Wir haben jetzt ja über das Theoretische geredet. Also wir haben gesextet und jetzt würde ich dir gerne noch den Praxisteil näher bringen.
Das ist mein Baukasten.
Und ich bin sehr gespannt, wie sich das mit dir mischt. Also, dass du da auch noch deine eigenen Aspekte reinbringen kannst in das genetische Bild.
Du, stell dir mal, du kannst aus dem... Das
könnte unser Kind sein. Wolltest du das so gerade sagen?
So könnte es aussehen. So oder du brauchst ein bisschen Transferleistung. Nee,
man muss es ganz leicht verschwommen abbilden. So. Ja, genau. Man wackelt das Handy, sodass die Frau das dann so ein bisschen verschwommen sieht. Hier. Oder man hat so Switch-Haare, die man dann so auf das Kind drauf switchen kann. So. Guck mal, so würde unser Kind aussehen.
Ihr könntet euch so eine App runterladen.
Das ist deine verdammte Tochter gefotoshoppt.
Ihr könnt euch so eine App runterladen, wo jeder so Haare reinfügen kann, das Gesicht, die Nase, nach dem Vorbau deiner Tochter. Ja.
Das ist eine App, die wir entwickeln sollten.
Ja.
Ja, Matchup nennt sie sich.
Mhm.
Gibt es wahrscheinlich schon vom Titel. Oder wir nennen sie einfach Deals versus MILFs.
Kids Playground. Nein.
Und wo wir bei diesem gesellschaftlichen Konzept-Klischee sind, was du ja auch anscheinend in dir trägst.
Auf keinen Fall.
Was macht dir größere Schwierigkeiten? Ich habe heute erst davon erfahren, eine Frau, die 5 Kinder von 5 verschiedenen Männern hat, oder ein Mann, der 5 Kinder von 5 verschiedenen Frauen hat?
Die Frau.
Denk mal drüber nach.
Mhm.
Wieso ist der Mann so ein Playboy? Irgendwie so einer. Es ist der Spreader. Er hat es geschafft, seinen Genpool mannigfaltig aufzustreuen. Und bei der Frau ist es. Ist sie eine Samenbank? Oder was geht da in deinem Kopf vor?
Also vor allem geht in meinem Kopf vor, dass wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, in dem Fall so ist, dass alle Kinder bei der Frau leben. Und es wird sehr selten ein Szenario geben, wo ein Mann mit all den Kindern zusammenlebt, die er mit mehreren Frauen gezeugt hat.
Außer bei Jürgen Vogel.
Oder wird's das?
Nein, ich weiß nicht. Gibt's der das? Hat auf jeden Fall mehrere. Der hat auf jeden Fall Kinder mit mehreren Frauen.
Ja, aber das gibt's doch mit Sicherheit nicht. Also das würde ich mal gern wissen, ob es einen Mann gibt, der mit mehreren Frauen Kinder gezeugt und die Frauen dann gesagt haben nach einem halben Jahr, so, der lebt jetzt bei dir und alle 5 Kinder von den unterschiedlichen Frauen leben jetzt mit dem Mann zusammen. Das wird's nicht geben.
Nicht einmal auf der Welt?
Keine Ahnung, aber es hört sich so.
Na, Ronaldo hat auch 2 unterschiedliche Frauen und ich glaube, er hat noch ein Adoptivkind.
Ja gut, dann das zählt.
Aber
nicht.
Das hat er zurückgekauft. Hat er einen One-Night-Stand gehabt und dann hat er das Sorgerecht von der Frau abgekauft.
Ich dachte, Ronaldo ist ein Transvestit.
Der andere Ronaldo.
Ach so, okay.
Soll er so gemacht haben, das ist was unseriöse Internetseiten behaupten. Möchte ich nochmal dazu einklammern. Ich möchte mich nicht an dem beteiligen, obwohl ich das gerade habe. Okay.
Wird's nicht, also wahrscheinlich wird's, nee, wird's nicht.
Aber geben. Ist interessant, deine Bilder im Kopf, deine Klischees.
Ich habe ja in der Jugendhilfe gearbeitet. Da gab es eine Mutter, die hatte 12 Kinder.
Nein.
Von 8 unterschiedlichen Männern.
Wow. New Record.
Und es war unglaublich. Und
war das eine nette?
Nett, nicht nett.
Hast du sie gemocht?
Es ging da nicht um mögen. Die
Nein, aber ganz persönlich, es ist eine persönliche Frage, nicht wie du da irgendwie als seriöser Arbeiter aufgetreten bist, sondern ganz in dir drin, als sie in den Raum gekommen ist. Hast du sie gemocht?
Ich muss da mehr ausholen. Für mich war die Arbeit in der Jugendhilfe sehr, sehr schwer. Vor allem, weil es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, die Eltern der Kinder, die in der Jugendhilfe gelebt haben, nicht sofort als Vollassis abzustempeln und nicht zu sagen, ich möchte mit dir eigentlich gar nichts überhaupt gar nicht reden,
mich nicht
mit dir auseinandersetzen, was überhaupt gar nicht in das Berufsbild passt, weil man sich mit diesen Menschen auf jeden Fall auseinandersetzen muss, weil man aktive Elternarbeit machen soll und muss und das auch wichtig ist für die Kinder. Aber für mich war immer, sobald da eine so eine Assi-Mutter in Anführungszeichen kam, ich nenne sie jetzt einfach mal so, und es gab wirklich heftige, wo man echt sagte, ey, mit diesen Menschen willst du eigentlich nichts zu tun haben und man musste mit denen halt trotzdem Elternarbeit machen. Wenn ich dieses Raster von Voll-Assi-Mutter zu ganz normalem, ja, ganz normaler Person, auch weil wenn normal hier schwierig ist, war die so in der Mitte. Also es war okay. Also ich konnte mich mit der unterhalten. Es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, mich schüttelt's überall. Sie hat auch normal gerochen.
Das ist ein wichtiger Zusatz.
Ja, ist ein wichtiger Zusatz. Aber es war schon faszinierend, weil man sich die ganz anders vorgestellt hat. Ich habe mir so eine richtige Big Mama vorgestellt, so eine richtig dicke Frau, die schon einfach gezeichnet ist von 12 Kindern und die war.
Jeder hat so ein Stück von ihrem Leib mitgenommen, da rausgekommen.
Ja,
so
irgendwie. Die war jetzt nicht schlank, aber die war jetzt auch nicht irgendwie sehr dick, sondern ziemlich normal eigentlich. Und trotzdem hat mich das fasziniert, wie das geht. Also warum passiert das? Wie kann das sein? Und die hatte auch war gerade schwanger an der Zeit. Also das 12. Kind war gerade in der Mache. Das war.
Übrigens habe ich heute erfahren, wie sowas gehen kann.
Bitte.
Das ist ein sehr therapeutischer Ansatz, aber. Das basiert natürlich auf Mutmaßung, dass so ein Gefüge so sein kann. Also es ist jetzt nichts wissenschaftlich bewiesenes, das will ich vielleicht dazu sagen. Ein Therapeut hat mir von einer Klientin erzählt, die genau das hatte, darum bin ich überhaupt darauf gekommen. Ja. Die hatte 5 ja. Kinder von 5 verschiedenen Männern und die hat sich gefragt, was ist mit mir los? Warum ist das passiert? Teilweise waren auch One-Night-Stands dabei, mehrmals. Ne? Mhm. Und ich meine, ich bin der Falsche, der da irgendwie die Hand heben sollte und sagen sollte, das ist falsch, weil mir selber ist das ja auch in einem ähnlichen Szenario mit einer Frau passiert. Ja. Merkst du, wie ich mich selber besser Natürlich. Stelle, dass ich das nochmal betonen muss, dass das mit einer Frau passiert ist?
Du bist kein Assi-Vater.
Ich bin kein Assi-Vater, vielleicht. Auf jeden Fall kam dann in der Therapie heraus, dass sie eine Oma hatte, wo es geheißen hat, die ist Prostituierte und die wurde aus der Familie ausgeschlossen und keiner hat mehr über die geredet. Also sie wurde verstoßen. Mhm. Aber dieses energetische Feld, was du aufmachst, wenn du jemand aus der Familie stößt und kickst, das ist ja eine Vermeidungsstrategie. Übrigens hat man wissenschaftlich herausgefunden, warum es sinnvoll ist, die eigenen Themen aufzulösen, weil du, wenn du unterdrückte Themen hast, mehr Energie mit deinem Gehirn verbrauchst, als wenn du die nicht hast.
Ja, schön.
Darum macht es Sinn, Themen aufzulösen. Genau. Sie hatte halt diese Oma, die als Prostituierte galt, aus der Familie ausgestoßen wurde und vergessen werden sollte. Mhm. Und sie war die Erinnerung an ihre Oma. Sie hat das energetisch gelebt, dass ihre Oma eben nicht vergessen wird, in der Form, wie sie ihr Leben gelebt hat.
Ah, okay, ich dachte in dem Moment, dass sie einfach Enkel gezeugt hat.
Nein.
Guck mal, noch ein Enkel. Noch ein Enkel. Wo ist Oma?
Nee, weil sie das als Geschichte weitergelebt hat. Oma wird nicht vergessen in den Handlungen, die ich in die Welt bringe.
Ja.
Und jetzt muss man sich fragen, ist es Prostitution? Also es ist natürlich nicht eins zu eins das Gleiche oder auch nicht unbedingt vergleichbar, aber anscheinend schien es für sie auf einem energetischen Level vergleichbar zu sein.
Ja.
Unterbewusst natürlich. Und das ist ihr irgendwann klar geworden. Kann man jetzt für krassen Humbug halten, aber ich fand die Theorie dahinter sehr spannend.
Ja.
Jetzt vielleicht die ultimative Frage, MILFs versus DILFs, und das ist eine fiese Frage.
Mhm.
Wenn ihr euch jetzt trennen würdet, du und deine Freundin,
mhm,
wer wäre auf dem Markt attraktiver, du oder deine Freundin? Und ihr macht ein 50-50-Share-Modell.
Das heißt, wir haben die Kinder eins.
Dreieinhalb Tage, wirklich exakt Stechuhr.
Oder jeder kriegt eins.
Oder jeder kriegt eins, sorry, wir machen es so. Keine Sorge. Jeder kriegt eine Hälfte.
Also ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Eine Zeit lang hätte ich gesagt, ich. Aber ich glaube...
Und wir machen die Unterscheidung bitte One-Night-Stand, Affäre,
okay.
Beziehung.
Okay, das ist ganz einfach. Ich One-Night-Stand, Affäre bei mir...
Das ist für dich einfacher?
Ja, Beziehung bei ihr.
Warum? Ich hätte es genau umgekehrt gesehen, dass du attraktiver für eine Beziehung bist und sie für eine Affäre oder einen One-Night-Stand.
Warum?
Naja, weil wenn du dich auf die Verantwortung als Mann einlässt, also das ist mein Gefühl, als Mann, der mit einer Frau was hat, die ein Kind hat, für mich ist das ist jetzt auch schon ein bisschen gelockert, ne? Aber früher war es auf jeden Fall ganz klar so, da habe ich eine größere Verantwortung, da kann ich nicht eben meinen One-Night-Stand mit ihr haben. Oder eine kurze Affäre, weil da hängt nicht nur sie emotional dran, sondern wenn sie in Mitleidenschaft gezogen wird emotional, bin ich verantwortlich oder habe ich eine Verantwortung für beide.
Dann ziehst du raus.
Ja.
Okay, hätte ich nicht gedacht.
Du dachtest, ich wäre da skrupelloser oder dass die Gedanken in meinem Kopf sind, hättest du nicht gedacht?
Ich dachte, du wärst da skrupelloser, weil jeder ist ja
so. Ja, der kann man sich auch fragen, ne? Darf man jetzt weniger skrupellos sein, nur weil die Frau kein Kind hat?
Ja, eben, genau.
Ja.
Ich gehe einfach davon aus, ich kenne ja meine Freundin und ich weiß, dass sie sich auf Affären so in der Form nicht einlassen würde. Zumindest jetzt, vielleicht ändert sich das ja nochmal, aber deswegen glaube ich einfach, dass da die Schwelle einfach so hoch ist. Und ich bin da schon, glaube ich, nochmal anders gestrickt. Und Beziehung, glaube ich, wäre aber für sie einfacher, weil genau aus dem Grunde, weil sie jemanden finden würde, der eher in Richtung Beziehung steuert. Also sie würde vorher schon alles rausfiltern. Aber da sie jemand ist, der sehr schnell jemanden braucht, nicht, aber schon sehr beziehungsbedürftig ist, also ich schon jemanden sich wünscht, der mit ihr zusammen Zeit verbringt, glaube ich. Und ich jemand bin, der eher sagt, pff, nö, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Muss nicht unbedingt sein. Also es ist jetzt auch nicht so, aber ich bin eher, komme mit mir selber besser klar, alleine als sie. Also es ist, bin ich eher der Meinung, dass Affäre und Weihnachtsstand für mich definitiv einfacher wären. Aber wenn man so allgemein guckt, also wenn ich mir jetzt uns beide angucke und so die ganzen Attraktivitätsfaktoren mir angucke, war ich eine Zeit lang, dass ich das bin, aber ich glaube, da bin ich auch ein bisschen verblendet. Ich glaube, es wäre doch sie.
Interessant.
Mhm. Ich glaube, es gibt auch viel mehr Männer auf dem Markt, die nicht vergeben sind in diesem Alter, als Frauen. Oder würdest du sagen, das hält sich die Waage?
Ich glaube, statistisch müsste es sich fast die Waage halten. Die interessante Frage wäre ja, gibt es mehr DILFs,
ja,
oder mehr MILFs,
ja,
die nicht vergeben sind?
Ja.
Das, und da würde ich behaupten, dass es mehr
MILFs sind. Nee.
Ich würde sagen, es gibt mehr DILFs, die nicht vergeben sind.
Ja, würde ich auch sagen.
Also es ist nichts, was man mal eben schnell in der Suchmaschine eingeben kann.
Nein.
Das ist hier hast du dein Thema für deine Doktorarbeit.
Bitte.
Das gebe ich dir mal mit.
So, und wie ist es denn bei euch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie siehst du das denn? Bist du der Attraktivere im Dating-Game? Ist ja nochmal ein ganz anderes. Ihr habt das erlebt, das ist ja ganz
anders. Also, gut. Ich glaube, sie, ich meine, wir wissen es ja aus der Praxis.
Nee, das kannst du nicht vergleichen, weil es gibt ja einen, der mehr am Arbeiten ist und einer, der ein bisschen weniger am Arbeiten ist.
Ja, und jetzt muss man sich aber auch fragen, hat sie dann mehr Zeit oder ich?
Stimmt.
Aber weil sie kann ja die Zeit dann auch nutzen für Apps und so, wo man sich daten kann und wo man das vorbereiten kann. Na klar, hat sie ein bisschen weniger Zeit zum Daten.
Aber du lässt ja.
Was?
Aber du lässt ja keine Gelegenheit ungenutzt. Von daher gibt es bei dir sowas nicht. Das ist jeder.
Du Arschloch. Stimmt auch so nicht. Nur, ganz ehrlich, das spricht doch der Neid aus dir. Nur weil
ich
in letzter Zeit ein bisschen aktiver bin.
Mhm. Ich erinnere nur, dass wir...
Nee, das stimmt auch überhaupt nicht, dass ich keine Gelegenheit... Also ich möchte mich dagegen vehement wehren. Ich sag super viele Dates ab, weil ich einfach entweder merke, und das ist in letzter Zeit ganz oft so, dass ich gar keinen Bock habe und halt Lust habe, Sport zu machen. Ich bin richtig krass angefixt gerade wieder. Und dann habe ich halt auch schon öfters geschrieben, du, ich muss doch noch was ausarbeiten und in Klammern auf dem Basketballfeld stehen und Körbe werfen und schaff's nicht. Also das ist schon ziemlich oft vorgekommen. Und das andere ist, dass ich einfach merke, dass ich gar nicht so viel Bock habe auf andere Menschen in meinem Leben.
Mhm. Ich erinnere nur daran, dass wir letztes Mal auf dem Weg waren zum Essen und auf dem Weg dahin jemand an uns vorbeigelaufen ist, der doch attraktiv aus der Entfernung aussah und auch als sie näher rankam.
Das war, weil du dabei warst.
Und dann war sie eigentlich schon weg und ich habe dich nur gesagt, halt meine, wie du zu mir gesagt hast, halt mein Portemonnaie und bist losgesprintet hinter ihr her.
Na, 50 Minuten. Nee, ich will das nochmal gerade rücken. Du hast gesagt, wow, die sah geil aus. Und ich habe gesagt, wow, das habe ich auch gesehen. Und da habe ich gedacht, warum nicht ansprechen? Und natürlich, ich war schon 20 Meter weg.
20 Meter?
50, 80, 100.
Das war auf jeden Fall ein 2-Minuten-Sprint.
Ich hatte Schlappen an. Und ja.
Ist doch was geworden.
Ah, die Geschichte ging gut aus.
Für wen?
Wir haben Kontakte ausgetauscht, aber ich habe es jetzt noch nicht weiter vertieft.
Das ja, ist mehr dazu in beste Freundin, würde ich sagen. Vielleicht.
Ja. Warum wirfst du mir das vor?
Werf ich überhaupt nicht.
Doch, das hast du benutzt, die Geschichte, um mich ins Lächerliche zu ziehen.
Nein, habe ich nicht. Du hast nur gerade den Vergleich gezogen zu deiner Freundin, dass sie weniger Zeit hat. Und ich habe nur gesagt, du nutzt deine Zeit halt
effizienter.
Einfach effizienter.
Effektiver oder effizienter?
Beides.
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde uns ziemlich krass auf eine Stufe stellen, in der Overall-Performance. Also ich merke ja, was sie für eine Ausstrahlung hat auf Männer oder eine Anziehung für Männer darstellt, wenn du mit ihren Club gehst oder irgendwohin, hätte sie es auf jeden Fall einfacher, einen schnellen One-Night-Stand oder eine Affäre zu führen. Mhm. Also auf dem Level. Ne? Also und ich glaube, ich hätte es einfach, eine Beziehung zu führen.
Okay.
Ja, wahrscheinlich. Obwohl sie gerade das Gegenteil beweist. In der Praxis.
Sie führt eine Beziehung?
Meint sie.
Hm.
Und ich mir immer wieder selbst einen Knüppel zwischen die Beine werfe. Mein eigenen, der da festgemacht ist. MILFs oder DILFs?
Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Attraktivität ist einfach anders.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.